abgedreht. Wir schauen auf morgen.
Hymnenkenner unter euch haben es wahrscheinlich schon gemerkt. Heute geht es um Großbritannien. Gestern waren Unterhauswahlen und heute steht fest, die Tories sind ihrem Ziel, größere Parlamentsmehrheiten zu erlangen, nicht näher gekommen. Ganz im Gegenteil. Gleichzeitig ist die Labour Party überraschend erfolgreich. Die Fragen, die es nun zu klären gilt, sind: Lag es an Corbyn? Warum gab es so viele offenbar unzufriedene Konservative, die Tories nicht gewählt haben? Und was bedeutet all dies für die Brexit-Verhandlungen? Um das zu klären, spreche ich heute mit Harris. Er hält sich gerade in Großbritannien auf und schildert uns gleich seinen Eindruck. Hi Harris.
Hi Stefan.
Du bist gerade in Großbritannien, stimmt das?
Ja, ich bin gerade in Edinburgh in Schottland und habe jetzt die letzte Nacht auch die Wahl mitverfolgt.
Okay. Findest du das Wahlergebnis überraschend?
Es ist auf jeden Fall vieles passiert, was halt eben dazu geführt hat, dass die Wahl so nicht abgelaufen ist, wie es erwartet worden wurde. Zum Beispiel halt eben die Terroranschläge haben sich klar bemerkbar gemacht, weil halt eben Theresa May nicht irgendwie so stark wirkte, wie sie es halt immer gesagt hat, strong and stable leadership, weil ja sowas, womit sie halt eben als Buzzword halt ständig auftrat. Es wirkt halt eben alles ohne Hintergrund, ohne wirklicher Tatsächlichkeit. Auf der anderen Seite ist es halt eben so, dass allgemein der Wahlkampf halt eben rottig war. Theresa May meidete Fernsehdebatten. Sie wollte einfach überhaupt an keine Fernsehdebatte mit anderen Politikern teilnehmen, sondern hat immer nur halt eben sich vom Publikum befragen lassen höchstens und von einigen Fernsehmoderatoren, aber dann auch nur von wenigen. Und das wurde auch von vielen als sehr schwach wahrgenommen. Also es gab dann auch einmal eine Debatte von den Parteivorsitzenden aller Parteien bis auf die Tories, wo die halt Amber Rudd geschickt haben. Dazu in dem Moment halt eben auch Jeremy Corbyn zugesagt. Dann gibt es halt eben noch die besondere Herausforderung, die Umfrageinstitute haben sehr weit auseinandergelegen. Man hat halt eben Umfragen gehabt, die haben einen Vorsprung von 12-14% gesehen bis vor ein paar Tagen. Und die haben halt eben weit weg gelegen vom tatsächlichen Ergebnis, beziehungsweise vor allem von derer Vorhersage, wie dann das sich in Sitzen widerspiegelt, das Ergebnis. Und nun haben wir halt eben eine Prognose gesehen, und die halt eben relativ nah am tatsächlichen Ergebnis lag. Und das Ergebnis lag halt eben am nächsten bei der YouGov-Umfrage, wo viele gesagt haben, die haben irgendwie einen Sockenschuss. Weil die halt eben als Einzige halt irgendwie gesagt haben, es wird ein Hung Parliament, also ein Parlament ohne absolute Mehrheit für eine Partei geben.
Wo denkst du, sind die Fehler in der Erhebungsmethode?
Es geht halt darum, wie geht man damit um mit Leuten, die halt mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, weil YouGov hat sehr wenig darauf Wert gelegt, wie demografische Gruppen allgemein wählen gehen. So haben sie sich wirklich nur angeschaut, wie sagen die Leute, ob sie wählen gehen oder nicht. Und das spiegelt sich krass wider. Also es gab halt auch Zahlen, es werden damit immer große Tabellen veröffentlicht von Umfragen. Man kann halt eben sehen, okay, so war es halt eben vor dieser Anpassung, so war es vor dieser Anpassung. Und dann konnte man klar sehen, es waren halt hauptsächlich diese Anpassungen, die dazu geführt haben, dass die Umfrageinstitute diese krassen Vorsprünge bei den vielen, in vielen Fällen für die Tories gesehen haben. Und das ist halt eben bei YouGov-Daten nicht da gewesen, hat sie deswegen belächelt, aber hat halt eben auch gewusst, also jeder, der sich auch im Detail damit auseinandergesetzt hat, wusste auch, es ist alles experimentell immer mit Umfragen hier, weil man möchte immer herausfinden, was ist die beste Methode. Letztes Mal gab es halt eben vor 2 Jahren einen großen Fehler und dann hat man halt eben das diesmal verändern wollen. Und anscheinend hat halt YouGov die beste Lösung gehabt, aber waren halt eben im Wahlkampf von vielen belächelt worden dafür.
Denkst du auch, das Tagesgeschehen hat hier mit reingespielt? Es gab ja in dem Wahlkampf eine Reihe von Anschlägen, auf die sie zunehmend extremer reagiert hat. Denkst du, ihre Reaktion war richtig oder hat sie eher Stimmen dadurch verloren?
Theresa Mays Reaktion auf die Anschläge war halt eben bizarr, aber ich glaube, das hatte noch relativ wenig Einfluss auf die Wahl, weil es gab viele Fehler im Wahlkampf, die viel mehr Einfluss darauf hatten. Aber die Anschläge hatten insofern halt eben eine bestätigende Wirkung, als dass sie halt eben nicht so strong and stable wirkte, wie sie es halt eben immer so von sich behauptete.
Inwiefern? Also wirkte sie schwach durch ihre Wortwahl oder ihre Handlung?
Also, sie wusste halt eben nichts zu entgegensetzen und auch dann seit es passierten immer und immer weitere Anschläge, obwohl halt eben sie ja sozusagen eigentlich, man erwartet ja auch bei uns in Deutschland halt eben, dass er eher von die CDU-Sicherheit bietet, einfach so dieses, das ist irgendwie so ein Gefühl, das viele haben. Und hier ist es irgendwie wirklich aufgebrochen worden. Man muss auch sehen, Theresa May hat halt eben als Innenministerin, ich glaube von 2010 bis 16 Innenministerin, bevor sie dann halt eben Premierministerin wurde, da hat sie halt eben mehrere 10.000 Polizeistellen eingespart. Und das sahen viele auch halt eben nicht als Ursache der Anschläge oder als irgendwie Grund dafür, aber es war halt eben etwas, wo man zu sehen bekam, wie fragil das Land dadurch geworden ist. Und das war dann ein sehr wunder Punkt und da hat Labour wirklich krass attackiert. Und ja, man muss schon sagen, Labour hat da sehr, sehr viel Boden gut gemacht im Punkto Vertrauen, innere Sicherheit bekommen.
Labour ist generell ein guter Punkt. Gestern sind sie ja quasi zum Wahlsieger erklärt worden, weil sie die sehr große Gewinne im Vergleich zur letzten Wahl verzeichnen konnten. Denkst du, es lag am reinen so Opposition-Effekt, dass sie halt nicht Theresa May waren, sondern und einfach nur gesagt haben, was sie macht, ist schlecht, oder hatten sie auch konstruktive Gegenvorschläge, die halt wirklich bei der breiten Bevölkerung gezogen haben?
Tja, das ist so eine lustige Frage, muss ich sagen, weil die Tories wollten eigentlich das so ein Referendum über ihren Brexit machen, wobei eigentlich im Prinzip sie eigentlich auch nicht sowas wirklich sagen beim Brexit. Das Einzige ist, was man über den Brexit von Theresa May wusste. Und da gab es auch ein sehr schönes Interview mit einem Moderatoren von Sky News, glaube ich, war das gestern, Jon Snow, wo dann am letzten Tag des Wahlkampfs Theresa May genau dazu gefragt hat. Und sie dann immer nur dieselbe Floskel bot. Und zwar halt eben, I want the best of Brexits, war so eine der Floskeln. Was war denn noch so? No deal is better than a bad deal. Also kein Deal ist besser als ein schlechter Deal. Wobei auch mehrfach schon nachgefragt worden ist, was heißt ein schlechter Deal? Also was wäre ein schlechter Deal für Großbritannien und wo halt eben kein Deal besser wäre? Und sie sagt überhaupt nichts dazu. Okay. Allein das ist schon nach hinten losgegangen.
Wobei die Labour Party ja in dem Bereich ja keinen direkten Gegenentwurf hat. Also die Linie von Corbyn wird in der Partei ja eigentlich nicht gefahren. Im Wahlkampf wurde sich von Corbyn offen distanziert. Die Partei sagt, achte nicht auf Corbyn, weil er so skandalumwittert ist. Was kann die Labour Party dagegen bieten?
Naja, die Labour Party hat ein Konzept angeboten zum Brexit. Aber da hat man nicht so viel gesprochen. Das wäre nämlich der Punkt gewesen, den ich noch gerade einbringen wollte. Und zwar hat sich der Wahlkampf von Brexit wegentwickelt. Also es gab jetzt zum Beispiel auch vor ein, zwei Wochen hat eben Keir Starmer, das ist der Brexit-Schattenminister von der Labour Party, Da hat halt eben das Programm von Labour halt für Brexit verkündet. Und es war deutlich präziser, hat halt eben klar Stellung bezogen, wer wird halt welche Verantwortung übernehmen, etc. in den Verhandlungen. Aber das ist, wie gesagt, alles untergegangen, aus guten Gründen, weil Großbritannien hat gemerkt, sozusagen, Brexit schön und gut, aber wir haben halt wirklich auch andere Probleme aktuell. Weil das Problem ist, hier in Großbritannien ist halt eben der National Health Service, das nationale Gesundheitswesen, das halt eben im Prinzip ursprünglich mal eine staatliche Firma war, die halt wie eine große Krankenversicherung wirkte, die steuerfinanziert war, die ist komplett angeschlagen, sie ist komplett marode. Sie ist chronisch unterfinanziert und die Tories haben in den letzten Jahren viel gespart. Die haben jetzt halt gesagt, wir versprechen euch mehr Geld dafür. Natürlich, und dann kommt halt so ein Spruch, judge us by our records. Natürlich gut, wenn die Leute sagen, ja, wir müssen halt eben stundenlang halt eben in Notstationen warten, in Krankenhäusern, um überhaupt bedient zu werden. Und es wurde zum Teil in einer Prime Minister's Question Time, in einer Parlamentssitzung wurde halt eben auch, hat Jeremy Corbyn dann auch den Vergleich rausgeholt, der vom, glaube ich, Roten Kreuz stammt, dass halt eben der National Health Service in Großbritannien vergleichbar sei mit einem guten Dritte-Welt-Staat. Also es ist halt wirklich halt eine Herausforderung, die halt natürlich dann nicht untergeht an der Stelle. Und es ist auch schön, dass es halt eben wirklich ein Thema im Wahlkampf war und die Leute sich nicht halt von den Tories beirren ließen. Da gibt es
Denkst
auch noch viele andere.
du, dass der Gegenentwurf der Labour Party das Problem erfolgreich behebt?
Auf jeden Fall ist halt eben das die bessere Lösung, beziehungsweise die authentischere Lösung, weil es geht den Leuten darum, die Labour sagt halt eben, die wollen halt eben wirklich Geld reinpacken und man erwartet es auch von denen an der Stelle. Und es wäre auch das einzig Richtige, muss man ja auch sagen. Weil wirklich die Zustände des NHS sind auch katastrophal, weil es ist unglaublich, dass halt eben viele, viele Leute überhaupt nicht mal innerhalb von 4 Stunden bedient werden, wenn sie halt eben eine Notstation ankommen im Krankenhaus. Und dementsprechend ist da Handlungsbedarf. Aber es gibt halt allgemein viele Punkte, wo man fragen muss, ist es wirklich die beste Lösung, die Labour bietet? Aber auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall die bessere Lösung als die Tory-Lösung. Und das ist halt eben die Herausforderung vom britischen Wahlsystem. Weil es begünstigt halt eben große Parteien. Und ich meine mit Großparteien wirklich halt eben nur die größten. Und das führt halt dazu, dass die Leute halt eigentlich immer nur so sehen, als hätten sie die Wahl zwischen zwei Parteien. Und Labour bietet auf jeden Fall die bessere Lösung an der Stelle.
Die Frage ist jetzt, wo halt diese beiden riesigen Parteien vorhanden sind und die restlichen Parteien ziemlich abgeschmiert sind. Also die Grünen haben Sitze verloren, UKIP ist komplett
Grüne
raus.
haben keine Sitze verloren, sie haben aber viele Stimmen verloren.
Ja, okay, sie haben Stimmen verloren, das stimmt.
UKIP hat einen Sitz gehabt und
Jetzt haben sie null,
haben den
zumindest nach
verloren.
der.
Jetzt dadurch ist halt eben auch der Abgeordnete aus der Partei ausgetreten ist, zurückgetreten ist. Aber die haben krass viele Stimmen verloren. UKIP ist außerdem auch ein interessantes Phänomen, weil UKIP hat man erwartet, dass die Stimmen, die UKIP verliert, dass das halt eben den Tories alles zugutekommt. Und das ist komplett nicht passiert, also nicht wirklich passiert. Es gab solche Phänomene, wo halt mehrheitlich UKIPers anscheinend zu den Tories rübergewandert sind. Aber tendenziell war es halt eben 50-50, wenn nicht sogar eher zu Labour. Weil ursprünglich waren es auch eher Labour-Wähler, die halt zu UKIP damals gewechselt sind, als halt eben UKIP groß wurde.
Hat Theresa May eigentlich eine andere Option als eine Koalition mit den Liberaldemokraten? Also die einzige Partei, die neben der Labour Party noch ausreichend Sitze hat?
Nee, es gibt noch die Democratic Unionist Party. Da spötteln schon einige von Coalition of Chaos, wenn sie davon reden.
Warum?
Die Democratic Unionist Party, es ist die protestantisch-unionistische Partei in Nordirland, die halt eben, sagen wir mal so, ein eher ungepflegt Tory-esken Kurs fährt in Nordirland. Es gibt halt in Nordirland ja allgemein ein komplexes Parteienwesen, dadurch, dass es ja halt eben dort einen Konflikt gab, soll es halt eben Teil von Irland sein oder Teil von Großbritannien. Unionisten sind die, die halt eben wollen, dass Nordirland Teil von Großbritannien bleibt. Und da gibt es halt die zwei Parteien, UUP, also Ulster Unionist Party, und DUP, Democratic Unionist Party. Die UUP hat halt lange Zeit, war halt lange Zeit die mächtigere Partei in Nordirland. Aber seit halt eben die Troubles, die Konflikte vorbei sind in Nordirland, hat halt die DUP, die halt etwas extremer ist, halt eben deutlich zugelegt. Genauso wie bei den Nationalisten halt eben viele von SDLP, der eher gemäßigten Variante, die auch halt eben mit Labour in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, zur Sinn Féin übergewandt ist, die halt eben ihre Sitze nicht im britischen Parlament wahrnehmen, weil sie dann halt auf die Königin schwören müssen. Und es wird interessant sein, inwiefern halt eben die Tories mit der DUP zusammenarbeiten werden. Sie hätten dann halt eben nur irgendwie, ich glaube, eine 6-Stimmen-Mehrheit, was halt auch nicht wirklich so richtig gut ist. Und vor allem, das heißt ja, wenn nur 3 Leute halt eben auf die andere Seite wechseln, dann ist es auch wieder futsch.
Ja, stimmt.
Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen. Und wie gesagt, viele spötteln schon Coalition of Chaos, Tories und DUP. Also auch diese Floskel kommt wieder zurück wie ein Boomerang zu den Tories und schlägt sie ins Gesicht.
Welche Koalition erwartest du? Liberaldemokraten oder Coalition of Chaos?
Nee, also es wird halt eine Koalition mit der DUP geben, weil die Lib Dems haben halt eben nach der letzten Koalition, die halt eben katastrophal ausgegangen ist, man muss sagen, ist man zu Recht, da ist halt eben der Lack ab und die wollen halt eben keine Koalition mehr, in keiner Art und Weise. Weil, was ist passiert? Zwischen 2010, 2015 waren die Lib Dems mit die Liberaldemokraten in einer Koalition mit den Tories, mit Konservativen. Und weil die Konservativen waren stärkste Partei, hatten aber nicht genügend Sitze, was halt eben für das britische Wahlsystem ungewöhnlich ist. Bei Großbritannien wählt jeder Wahlkreis für sich. Das heißt, jeder der 650 Wahlkreise wählt seinen Abgeordneten. Nach dem Prinzip, wer hat die meisten Stimmen im Wahlkreis? Das heißt, man kann, wenn man halt eben in genügend Wahlkreisen halt eben einfach nur genügend Unterstützer hat, kann man halt eben einfach die Mehrheit im Parlament haben, egal ob man, wie es in anderen Wahlkreisen ausschaut. Und das führt dazu, dass halt eben, obwohl die Liberaldemokraten damals 23% der Stimmen hatten, hatten sie halt eben nur 53 der 650 Sitze. Und also nur 8%, glaube ich, war es der Sitz. Und nichtsdestotrotz, man wollte halt eben dann halt irgendwie eine Lösung bieten und hat halt eben koaliert. Und die Liberaldemokraten haben viele, viele ihrer essentiellen Forderungen, ihrer großen Forderungen, für die sie gewählt worden sind, haben sie links liegen gelassen. Bestes Beispiel und absurdestes Beispiel sind halt eben die Studiengebühren. Die Liberaldemokraten haben gesagt, wir werden sie nicht erhöhen, wir werden schauen, dass wir sie abschaffen. Was haben sie gemacht? Sie haben mit den Tories sie verdreifacht. Von 3.000 auf 9.000 Pfund erhöht. Und dann ist es kein Wunder. Also, da gab es auch danach halt eben eine Rede von Nick Clegg, so ein kleiner Videospot, den er hochgeladen hat, wo er sich entschuldigt dafür, dass halt sie mussten halt eben aus politischen Gründen halt eben so handeln und bla bla bla. Und es geht ja auch darum, um Bildung und etc. und Qualität und weiß nicht was. Und da hat er vieles gesagt und das mündete darin, dass der wurde so ernst genommen, dass daraus ein Lied gemacht worden ist. Das ist halt eben zusammengeschnitten worden zum Lied. I'm sorry, I'm so, so sorry. Und das kann man sich halt eben schön anhören und denkt sich nur, okay, das kommt davon, wenn man halt eben im Prinzip halt eben seinen Wähler verrät. Und dementsprechend ist halt, die wollen halt keine Koalition mehr. Auf der anderen Seite, sie würden auch nicht wirklich inhaltlich mehr zusammenpassen, weil damals 2010 waren sie halt eben, es gab halt nicht diesen Brexit, der halt eben so das trennende Thema war. Und seit Brexit versucht sich halt eben Tim Farron, der Vorsitzende der Liberaldemokraten, zu profilieren als der, der halt eben, wir Liberaldemokraten sind sozusagen die Remain-Partei, die Partei, die halt wirklich alles tun wird, auch wenn jetzt es den Brexit gab, damit wird halt eben Brexit nicht passiert. Beziehungsweise, und wenn er passiert, ist halt eben möglichst nicht zu Schaden des Volkes passiert und möglichst halt eben mit Free Trade und Free Movement Agreements mit der EU, also mit freiem Handel und freier Bewegung, dass halt Briten nach Europa können, Europäer halt eben nach Großbritannien können, ohne halt irgendwie krasses Visa-Prozedere und so. Und das steht da im kompletten Widerspruch zu den Tories, die halt eben sagen, wir wollen halt eben einen harten Deal erkämpfen und der halt uns entgegenkommt, und wenn er nicht uns entgegenkommt, machen wir gar keinen Deal. Und dementsprechend und er fragt noch immer, was heißt halt eben, was wollen die genau, wollen die halt eben, dass halt Europäer, die halt schon hier sind, Großbritannien, hier bleiben dürfen. Da hat sich May lange wirklich Zeit gelassen. Und es haben wirklich viele Leute auch als ekelhaft wahrgenommen, dass halt eben Theresa May hat halt gesagt, man solle London nicht als Spielball wahrnehmen. Auf der anderen Seite hat sie genau dasselbe gemacht, als sie halt eben einfach so gesagt hat, sie wolle halt eben nicht sich dazu äußern, ob halt eben Europäer, die schon in Großbritannien sind, halt hier bleiben dürfen oder nicht.
Das heißt, man könnte das Wahlergebnis auch als eine Art Sanktion für schlechte Brexit-Verhandlungen sehen?
Es ist auf jeden Fall, man muss es auf jeden Fall auch in dem Lichte sehen. Theresa May hat komplett im Wahlkampf versagt. Ich meine, wenn ich würde sagen, komplett versagt, das muss man sich so vorstellen. Angela Merkel könnte sowas nicht machen. Sie ist halt, sie könnte auf so ein niedriges Niveau nicht fallen. Weil was ist passiert? Theresa May hat Debatten gemieden. Sie hat versucht, alles Mögliche zu meiden. Das mündete zum Teil darin, dass sie halt eben, so haben einige Berichte zumindest, Journalisten zum Teil weggesperrt haben, damit sie halt eben nicht halt kritische Fragen stellen können bei irgendwelchen Wahlkampfaktionen.
Ja, das sind ja dann mehr die innenpolitischen Fragen, oder? Also es geht dann halt...
Nee, es geht um alles Mögliche. Es geht ja darum, okay, halt eben, es wurde komplett der Dialog gemieden. Und wenn halt irgendwas im Dialog auftauchen sollte, dann war das Einzige, was sie an Äußerung bot, halt eben lauter Floskeln. Und ich meine lauter Floskeln wirklich. Es gab dann immer so Kommentare halt eben von den Tories, die möchten halt eben genau das sich bieten. Und dann machen sie genau dasselbe. Und das ist wirklich so eine absurde Weise. Also jeder Brite kann jetzt wahrscheinlich, wenn er irgendwie ein bisschen was mit Nachrichten zu tun hat, kann alle auswendig jetzt. Und von Coalition of Chaos, von Strongest Stable Leadership. Strongest Stable Leadership war das, was halt überall halt eben wie eingemeißelt wirkt und das Theresa May in jedem zweiten Satz sagte. Sie will halt eben the best of Brexits, den besten möglichen Brexit.
Ohne
sie
es will genau halt zu eben spezifizieren, meinst du?
Genau.
Ah, okay.
Ist ja, weil wer braucht schon Details?
Okay. Wobei die Verhandlungen dann, ja auch noch laufen.
Genau, und dann halt eben, es gab so vieles, was gesagt worden ist, aber es wirkt halt eben alles so im Vergleich zu ihrer Leistung in der Regierung, ihrer eigenen, genauso wie halt eben als die Innenministerin war und David Cameron Premierminister, da wurde halt eben krass viel eingespart. Wenn die sagen, wir wollen mehr investieren, dann klingt es halt eben wie eine Lüge. Wenn die halt eben ein halbes Jahrzehnt schon halt eben das Land tot sparen, muss man wirklich drastisch formulieren. Und dann wird sie halt eben nicht ernst genommen. Und vor allem, wenn sie halt eben die Debatte so meidet, wie sie es getan hat, dann merken auch die Leute, kann so eine Frau wirklich uns halt eben in Brüssel vertreten? Kann sie wirklich halt eben einen guten Deal für uns rausholen? Weil sie wirkt nicht strong and stable, stark und stabil, beziehungsweise durchsetzungsfähig und durchhaltefähig. Sie wirkt eher weak and wobbly, schwach und wackelig.
Okay.
Und das hat sich bei vielen ihrer Gegner auch halt als Hashtag durchgesetzt, als Floskel, die sich immer wiederholt und die auch halt eben Corbyn immer mal gern bedient hat, wenn halt eben Strong and Stable Leadership emporkam, hat er auch gesagt, ja, was man als Einzige bekommt, ist sie halt eben hier weak and wobbly, Chaos.
Noch zu den letzten beiden Fragen. Was denkst du, sind die Auswirkungen auf die Brexit von diesen erdrutschartigen Verschiebungen der Mehrheiten?
Da kann ich nur eines sagen. Abwarten. Ich habe in den letzten Tagen habe ich einiges mir anhören dürfen, von allen möglichen Seiten. Ich habe von Freunden und politischen Angehörigen nahestehen und allen möglichen Leuten gehört, so, ja, die Tories werden gewinnen, die Tories werden gewinnen. Ich habe gesagt, abwarten. Es gab auch einige, die haben gesagt, Labour wird gewinnen, Labour wird halt eben, also gewinnen im Sinne von zumindest halt eben, mindestens halt eben die Mehrheit der Tories verhindern, die absolute Mehrheit, und halt stark werden. Habe ich alles gesagt, abwarten. Das war aus einem guten Grund, weil halt eben sehr viel nicht im Klaren war. Weil halt die, in dem Fall die Umfragen undeutlich waren und halt auch wir nicht wussten, welche Phänomene, welche Wählerphänomene da zutage treten werden. Am Ende haben deutlich mehr zum Beispiel Jüngere gewählt. Aber auch in politischen Fragen muss man abwarten. Weil, wie gesagt, die Liberalen Demokraten sind jetzt raus aus dem Spiel. Das ist auch verständlich. Aber man weiß auch nicht allgemein, wenn jetzt halt eben Theresa May zurücktreten, das wird sie meines Erachtens müssen, da wird auch jeder mit Raison sagen, das wird sie tun in den nächsten 24 Stunden, dann stellt sich die Frage, wer wird dann übernehmen? Welchen Kurs wird danach halt eben die konservative Partei fahren? Theresa May wurde damals zur Parteivorsitzenden gemacht, nicht von halt eben dem rechten Flügel der Partei, sondern vor allem von dem zentralen, zentristischen Flügel der Partei, von Leuten, die halt eher David Cameron nahe standen. Und man hat halt eben wirklich erwartet, dass halt eben das so ein Softie-Kurs alles wird halt eben mit ihr. Niemand hat erwartet, dass sie so halt eben einen rechten Kurs versuchen wird zu fahren und dass sie auch damit noch scheitern wird. Also sie hat halt eben damit erstmal den Untergang von UKIP herbeigeführt, vermutet man. Aber am Ende ist es halt eben auf jeden Fall auch kein Erfolg gewesen, dass sie halt eben die Rechten versucht hat nachzuahmen. Und da ist die Frage natürlich, was wird der nächste Parteivorsitzende machen? Wer ist dann der nächste Parteivorsitzende? Ist es Boris Johnson, der auch von vielen auch hier nicht ernst genommen wird, als jemand, der halt eben aufmüpfig ist, jemand, der halt immer gerne reinredet, unfreundlich ist, respektlos, aber auch gerne auch unsympathisch wirkt, so halt wie ein Bosch Boy, wie ein reicher Junge, der halt eben ungehobelt ist. Oder wird es halt eben vielleicht Andrea Leadsom, wobei es war, viele dachten halt eben Andrea Leadsom, das war die Gegenkandidatin bei der letzten Wahl zum Vorsitz der Tories und die dann am Ende zurückgezogen hat. Und aber wenn sie halt eben Vorsitzende werden würde, niemand weiß, was dann passieren würde. Dementsprechend, es ist halt viel offen. Und es ist auch bei allen anderen Parteien ein bisschen fraglich, wie wird sich's entwickeln. Es sind so viele Dynamiken, da muss man sagen, abwarten, 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 abwarten. Und was ich gestern gesagt habe und in den letzten Tagen gesagt habe, abwarten, da muss ich schon sagen, kann ich schon stolz darauf beharren, das Abwarten zu sagen, ist halt auf jeden Fall die beste Lösung an der Stelle.
Okay, und insgesamt noch eine wichtige Frage. Siehst du an irgendeiner Stelle in dieser Wahl sich sozialliberales oder linksliberales Potenzial abzeichnen?
Ja, es ist ein komplexes Thema. Das Wahlrecht ist ja so, dass halt eben, wie gesagt, jeder Wahlkreis wählt für sich. Das heißt, es gibt irgendwie keine Möglichkeit, dass halt eben sozusagen aus dem Gesamtwillen des Volkes halt eben ein Parlament resultiert. Das ist halt eben genau das, diesen Gesamtwillen des Volkes halt eben widerspiegelt. Es soll halt eben Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln. Und das führt halt dazu, dass halt eben die Zersplitterung der, nennen wir es mal, linken, mittellinken Parteien, dass sie sehr groß ist. Wir haben halt eben Labour Party, wir haben die klassische Arbeiterpartei Großbritanniens, dann haben wir die Liberaldemokraten, die halt eben links eigentlich der FDP stehen, also nicht unbedingt mit der FDP zu vergleichen sind, sondern halt eben eher mit Parteien à la D66 in den Niederlanden, also Partei, die halt einen linksliberalen, sozialliberalen Kurs fährt. Dann haben wir halt die grüne Partei, The Greens, die halt eben in jeweils drei geteilt sind, also in England und Wales gibt's eine, in Schottland und Nordirland und mit jeweils unterschiedlichen Details und Policies, aber die sind auch halt eben, die waren in der Wahl davor, also 2015, waren sie halt eben da ziemlich stark mit mehreren Millionen Stimmen, haben halt aber nur einen Sitz geholt, das halt eben an diesem Wahlsystem liegt. Und da ist halt die Frage, wie kriegt man halt eben diese Stimmen zusammen? Das war auch dieses Mal die Frage. Viele haben erwartet, dass halt eben es eine Alliance gibt, eine Progressive Alliance, um halt eben zu sagen, okay, es tritt halt in diesem Wahlkreis nur halt der aussichtsreichste Gegenkandidat von diesen progressiven Parteien an. Und es ist halt in vielen Wahlkreisen am Ende doch nicht passiert. Ob das ein Schaden war oder ob es gut war, ich weiß es nicht, es ist komplex. Und allgemein dieses Wahlsystem ist halt eben, es macht alles schwierig in dem Punkt.
Gut, dann danke Harris und noch viel Spaß.
Harris,
Entschuldigung, ich krieg's nicht mehr rein. Danke Harris und noch viel Spaß in Großbritannien.
Jo, danke dir und dir allgemein viel Spaß halt in Zukunft bei deinem Podcast.
Danke, danke.